Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Reich der Mitte. Ich bin der Daniel und in Folge 36 machen wir dort weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich in der Mitte der östlichen Zhou-Dynastie. In der letzten Folge ging es um die Frühlings- und Herbstperiode und darum, dass so ziemlich alle größeren und kleineren Machthaber in China um mehr Territorium kämpften, während der eigentliche König der Zhou-Dynastie zum Statist degradiert wurde. Den gab es zwar noch immer, tatsächliche Macht hatte er aber nicht mehr. Die Kämpfe waren mit dem Ende der Frühlings- und Herbstperiode aber noch lange nicht vorbei. Ab etwa dem Jahr 481 vor Christus spricht man von der Zeit der streitenden Reiche. Der Name dieser Periode stammt schon wieder von einem Buch, nämlich von Zhang Guozi, auf Deutsch Strategien der streitenden Reiche aus der Zeit der frühen Han-Dynastie. Aufgehört haben wir in der letzten Folge mit der Aufteilung des Staates Jin in die neuen Staaten Zhao, Wei und Han. Diese wurden auch vom Zhou-König als Vasallen anerkannt und erhielten damit denselben Rang, den auch schon Jin innehatte. Etwa 20 Jahre lang hielten die drei Staaten ein Bündnis aufrecht, das aber dem allgemeinen Expansionsdrang dieser Zeit nicht standhalten konnte. Vor allem Wei wurde durch neue Eroberungen zur Bedrohung für Zhao und Han, was Zhao dazu veranlasste, das Bündnis zu verlassen. Im Jahr 383 vor Christus griff Zhao nun Wei an, aber nicht den Schwesterstaat Wei, der Wei geschrieben wird, sondern einen kleineren Staat, der Wey geschrieben wird. Verwirrend. Der kleinere Staat Wei bat nun den größeren Staat Wei um Hilfe und erhielt sie auch. Nun fragte Zhao bei Chu Hilfe an, die Chu auch gewährte und die Gelegenheit auch gleich nutzte, um seinerseits Gebiete zu annektieren. Wenn die Armee schon mal ausrückt, kann man ja auch gleich noch was annektieren. Jedenfalls nutzte Zhao die Gelegenheit seinerseits, um Gebiete vom Schwesterstaat Wei, das Wei mit I, zu erobern. Dieses Ereignis markierte nun endgültig das Ende der Allianz der ehemaligen Jin-Staaten. 370 vor Christus starb nun der Marquis von Wei, ohne einen Nachfolger zu ernennen, was in einem Bürgerkrieg mündete. Nach 3 Jahren Bürgerkrieg schließlich entschieden sich die Staaten Zhao und Han, Wei gemeinsam anzugreifen, Zhao von Norden und Han vom Süden aus. Und gerade als beide Armeen im Begriff waren, Wei komplett zu erobern, zerstritten sich die Anführer beider Staaten, was genau man mit Wei tun sollte. Und was tut man in solch einer Situation? Genau, man zieht sich zurück und tut so, als wäre gar nichts geschehen. Die vielen toten Soldaten und die Verwüstung fallen ja nicht weiter auf. Genau das taten nämlich Zhao und Han. Sie zogen sich aus Wei zurück und erlaubten dem Marquis Hui von Wei, die Zügel des Staates zu übernehmen. Damit war das Konfliktpotenzial in der Region aber noch lange nicht erschöpft. In den Jahren 364 und 362 vor Christus verlor Wei 2 Schlachten gegen den Staat Qin. In der ersten Schlacht wurde Wei sogar noch vom Schwesterstaat Zhao gerettet. Das hielt Wei aber nicht davon ab, Zhao im Jahr 354 vor Christus nochmal selbst anzugreifen. Zhao hatte keine Chance und die Armeen von Wei belagerten bald schon Handan, die Hauptstadt von Zhao. Allerdings bekam Zhao schließlich Hilfe durch eine Intervention des Staates Qi, der mittlerweile zu einem der militärisch stärksten Staaten des Zhou-Reiches geworden war. Qis Stratege Sun Bin, ein Groß-Groß-Groß-Großenkel des legendären Sun Tzu, schlug vor, Weis Hauptstadt anzugreifen, um Weis Armee von ihrer Eroberung abzubringen. Der Plan ging auch auf, Weis Armee bewegte sich in Richtung der eigenen Hauptstadt. Allerdings wurde sie auf dem Weg abgefangen und entscheidend besiegt. 10 Jahre später, im Jahr 344 vor Christus, erkannten sich schließlich beide Staaten, Qi und Wei, als Königreiche an. Damit erklärten beide faktisch ihre Unabhängigkeit vom Joe-Königshof und taten nicht einmal mehr so, als wären sie Vasallen des Joe-Königs. Natürlich kann ich hier nicht auf jeden einzelnen Krieg und jede einzelne Schlacht eingehen, das waren nämlich so viele, darüber kann man ganze Bücher schreiben. Aber das Geschehen um die ehemaligen Jin-Staaten veranschaulicht gut, wie instabil die Zeit der streitenden Reiche war. Allianzen wechselten ständig und jeder bekämpfte eigentlich jeden. Und es wurde immer irgendwo gekämpft. In den 340er Jahren vor Christus betrat nun auch ein weiterer Staat die militärische Bühne, der Staat Qin, der in etwa 100 Jahren noch sehr wichtig werden sollte. Hatte man sich zu Beginn der Perioden noch weitgehend aus militärischen Disputen rausgehalten, sorgte nun ein neuer Herrscher mit politischen Reformen dafür, dass der Staat aufrüsten konnte. 340 vor Christus eroberte man dann auch gleich weite Teile des Staates Wei, nachdem Wei im Jahr zuvor durch eine militärische Niederlage stark geschwächt worden war. Nur 15 Jahre später fühlte sich Qin dann stark genug, um sich selbst auch zum Königreich zu erheben und damit die Unabhängigkeit zu erklären. Auch Han und Yan folgten dem Beispiel im Jahr 323 vor Christus und sogar der kleine Staat Chongshan wurde zum Königreich. Wie auch der kleine Staat Song im Jahr 318 vor Christus. Der Verfall von Zhou war in vollem Gange und machte sogar vor Zhou selbst nicht Halt. Im Jahr 314 vor Christus teilte sich der kleine Rest der Zhou-Dynastie noch einmal in Ost und West auf. König Nan, der letzte Zhou-König, herrschte nun über den westlichen Teil von Zhou. Als die letzten etwa 100 Jahre der Periode anbrachen, war der Staat Qin unverhältnismäßig stark geworden. Die Reformen waren offenbar erfolgreich verlaufen und die Aufrüstung war in vollem Gange. Das veranlasste die restlichen chinesischen Staaten dazu, über Allianzen gegen Qin nachzudenken. Die einen propagierten eine vertikale Allianz gegen Qin, die anderen eine horizontale Allianz, um sich mit Qin zu verbünden und für den Aufstieg des Staats zu kämpfen. Die einen wollten also den abzusehenden Aufstieg des Staats verhindern und die anderen sich in eine vorteilhafte Position bringen, um am unausweichlichen Ende einen Vorteil gegenüber dem Rest zu haben. Die ersten Versuche beider Ideen schlugen allerdings fehl. Die erste vertikale Allianz scheiterte militärisch, die erste horizontale Allianz politisch. Letzterer Fehlschlag führte sogar dazu, dass Qin Gebiete an Han und Wei zurückgeben musste. Und zum neuerlichen Aufstieg des Staats Qi, der nun wieder die militärische Nummer 1 in China war. Allerdings führte Qis Stärke auch dazu, dass sich im Jahr 285 vor Christus eine horizontale Allianz gegen den Staat bildete, bestehend aus den Staaten Qin, Zhao, Wei und Yan. Qi war sich allerdings sicher, nichts von dieser Allianz befürchten zu müssen. Hochmut kommt allerdings vor dem Fall und so war es auch hier. Obwohl der Staat Yan militärisch ein relativ schwacher Staat war, konnte sein Angriff aus dem Norden Qi überraschen. Gleichzeitig griffen die drei anderen Staaten aus dem Westen an und zusammen vernichtete man die Armeen von Qi. Qi wurde bis auf zwei Städte komplett erobert und verlor damit seine Macht. Zwar konnte man einige Jahre später viel des verlorenen Territoriums wieder zurückgewinnen, den verlorenen Einfluss allerdings nicht mehr. Nun bildeten sich zwei Großmächte heraus, nämlich Qin und Zhao. Während Qin im Süden große Gebiete des Staats Chu eroberte, erweiterte Zhao sein Territorium im Norden. Natürlich lief die beiderseitige Expansion auf einen unausweichlichen Krieg zwischen den beiden Mächten hinaus. Im Jahr 265 vor Christus machte Qin nun den ersten Schritt und griff den Staat Han an, da dort der Zugang zum Staat Qin über den gelben Fluss lag. Der König von Han willigte auch ein, das besetzte Gebiet an Qin abzutreten, der lokale Gouverneur allerdings bot dem König von Zhao das Gebiet an. Also standen sich bald die beiden Großmächte auf fremdem Gebiet gegenüber, was in einem Putt endete, der 3 Jahre dauern sollte. Als es dann schließlich doch zur Entscheidungsschlacht kam, besiegte die Armee von Qin die von Zhao durch ein geschicktes Manöver, bei dem die feindliche Armee eingeschlossen und ausgehungert wurde. Nach 46 Tagen gab die Armee von Zhao auf. Obwohl Zhao später noch einmal Qin besiegen konnte, war nach dieser Niederlage auf dem Boden des Staats Han kein Staat alleine mehr in der Lage, gegen Qin zu bestehen. Im Jahr 256 vor Christus besiegte Qin schließlich König Nan von Zhou und eroberte West-Zhou. 7 Jahre später folgte die Eroberung von Ost-Zhou und damit auch das Ende der Zhou-Dynastie. 249 vor Christus entstand allerdings noch keine neue Dynastie. Qin sollte noch bis zum Jahr 221 vor Christus kämpfen, um China schließlich zu vereinen. Dazu kommen wir dann aber, wenn es um die Qin-Dynastie geht, der ersten kaiserlichen Dynastie Chinas. Abschließend möchte ich natürlich wie immer ein paar Punkte zu Entwicklungen während dieser Zeit ansprechen. Militärisch war in einer langen Periode des Krieges natürlich einiges los. War bisher Bronze das vorherrschende Material zur Herstellung von Waffen und Rüstung, wurde nun Eisen die neue Nummer 1. Die meisten gefundenen Waffen und Rüstungen aus der Zeit der streitenden Reiche bestehen aus Eisen. Eine weitere Neuerung war der Einsatz von Kavallerie, die aber nur langsam den Einsatz von Streitwagen ersetzte, obwohl sie strategisch weit überlegen war. Allerdings hafteten den Streitwagen großes Prestige an. Der erste Staat, der die Kavallerie im Kampf einsetzte, war der Staat Zhao. Und auch die allgemein eingesetzten Armeen wurden wesentlich größer, was die Schlachten auch wesentlich blutiger machte. Und obwohl diese Zeit natürlich sehr stark vom Krieg geprägt ist, gab es trotzdem entscheidende kulturelle Entwicklungen. Nämlich in Form der schon in der letzten Folge angesprochenen Philosophien, die nun von den verschiedenen chinesischen Staaten als Staatsphilosophie aufgegriffen wurden. Konfuzianismus, Daoismus und Co. wurden in den verschiedenen Gesellschaften integriert und man erhoffte sich nicht nur eine Verbesserung im eigenen Staat, sondern auch eine Verbesserung der Beziehungen zu Nachbarstaaten. Und auch politisch gab es einige Reformen. Man entfernte sich nämlich wieder vom Feudalismus und zentralisierte die Macht und Bürokratie in den einzelnen Staaten. Damit nahm man dem Adel einen Teil seiner Macht und schuf ein System, das die belohnt, die sich um den Staat verdient machen. Mit dem Ende der Zhou-Dynastie haben wir nun auch fast den Anfang der Kaiserzeiten China erreicht. Ob ich schon in 2 Wochen mit der Qin-Dynastie weitermache, hängt aber davon ab, ob ich bis dahin das entsprechende Buch fertig gelesen habe. Falls nicht, werden wir mit etwas anderem weitermachen und die Qin-Dynastie folgt dann etwas später. Ich hoffe aber erstmal, dass euch die heutige Folge gefallen hat und ich würde mich freuen, wenn ihr mir dazu Feedback gebt oder mir auch Themenwünsche und Fragen aller Art zukommen lasst. Dazu könnt ihr die E-Mail-Adresse fuchsgeistmedien@outlook.de verwenden oder ihr schreibt mir auf meinem Twitter-Kanal @podcastdermitte. Dort poste ich auch immer wieder zusätzliches Material zu jeder Podcast-Folge. Alle Links zum Anklicken findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ansonsten könnt ihr mir sehr gerne helfen, den Podcast weiter zu verbreiten, indem ihr ihn weiter empfiehlt, auf Social Media teilt oder auf Apple Podcasts oder Spotify eine gute Bewertung abgebt. Dafür bin ich euch wirklich sehr, sehr dankbar. Und damit sind wir dann auch für heute durch und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.